und herzlich willkommen hier zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich hoste diesen Podcast. Ich bin Psychologin und systemische Coachin, Mutter von 4 Kindern im Alter zwischen 2 und 9. Und ich lebe mit meinem Mann zusammen eine erfüllte und faire Elternschaft. Das war nicht immer so, da mussten wir uns hin entwickeln, vor allem den Teil der fairen Elternschaft. Und genau darum geht es in diesem Podcast, wie du als Elternteil oder in der Elternschaft eben in eine faire und erfüllte Partnerschaft, Elternschaft kommst. Im Normalfall steuern wir, wenn wir Eltern werden, automatisch auf eine ungleichberechtigte, unfaire Elternschaft hin. Das ist nicht die Schuld von einzelnen Personen, also nicht die Schuld deines Partners, deiner Partnerin oder von dir selber, sondern unser System leitet uns einfach dahin. Es gibt aber, und das ist die gute Nachricht, Wege, wie wir uns da rausentwickeln können. Und genau darum geht es in diesem Podcast, weil ich weiß, dass es einen großen Leidensdruck mit sich bringt, vor allem für Mütter, wenn sie irgendwann merken, okay, alle Fäden der Haus- und Care-Arbeit laufen bei mir zusammen. Ich habe hier alles im Blick. Wenn es gut läuft, kann ich mal einzelne Aufgaben delegieren. Trotzdem bleibt der Mental Load, die Gesamtübersicht und auch die Verantwortung bei mir. Und vielleicht kennst du es selber auch und ich muss es gar nicht weiter ausführen, aber das ist einfach mit vielen Konflikten oft verbunden, eben weil wir auch diese gesamtgesellschaftliche Sicht in der Regel nicht haben, dass unser System uns dahin führt, sondern was eben ja ganz oft dann hochkommt, sind Konflikte, in denen wir dem Partner, der Partnerin die Schuld dafür geben, dass wir in dieser unfairen Aufgabenteilung sind. Und da spielen noch ganz, ganz viele andere Sachen mit eine Rolle oder mit rein, nämlich die Grundlage für die komplette Konfliktdynamik, die du in deiner Partnerschaft hast. Das ist zwar auf der einen Seite sehr individuell, wir Menschen sind Individuen, wir haben individuelle Konflikte und auch Streitmuster. Gleichzeitig, und jetzt habe ich es schon gesagt, kann man Streitmuster, Konfliktverhalten clustern. Es gibt Cluster und das kann man sich mal genauer angucken, denn in der Regel können wir uns da einem Cluster zuordnen und verstehen so auch die Konfliktdynamik in unserer Partnerschaft besser. Und das zu verstehen, was unter diesen Konflikten liegt, Konflikte, die eigentlich bei fast allen Elternpaaren aufkommen, vor allem Elternpaare, die merken oder die spüren, hier läuft irgendwas verkehrt, das ist hier nicht fair aufgeteilt und das ändern wollen, dass das vor allem, typischerweise sind es zuerst die Mütter, die das bemerken und die da auch zuerst einen größeren Leidensdruck haben. Und das bringt eben Konflikte mit sich. Und da zu verstehen, was wirklich unter den Konflikten steckt, ist wahnsinnig wichtig, um da auch wieder in eine Führung zu kommen. Eine Selbstführung und auch vorübergehend eine Führung der Partnerschaft. Um dann zusammen wieder als Team fungieren zu können und ein geiles Elternteam zu sein und obendrein auch eben noch eine erfüllte Partnerschaft zu leben. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Lange Einleitung, aber wir gucken uns mal eine Konfliktsituation ein bisschen genauer an. Eine exemplarische. Und vielleicht kriegst du ja dann schon so ein Gespür dafür oder so ein Gefühl dafür, was eben alles unter so einer Konfliktsituation stecken kann. Und wie du durch dieses Verständnis auch wieder in eine Führung kommen kannst. So viel erstmal vorab. Wir legen direkt los. So, ich habe mir, weil wir uns heute ja mal die Konfliktdynamik von einem Beispiel angucken wollen, vielleicht hast du das Beispiel genauso schon mal erlebt, vielleicht läuft es bei euch ein bisschen anders ab. So oder so, glaube ich, kannst du auf jeden Fall da einiges draus ziehen und einiges an Verständnis auch über Konfliktsituationen. Wir gucken uns heute eine Konfliktsituation an von meinen beiden Helferpüppchen, Washi und Stern. Falls du jetzt gerade nur hörst und diese Podcast-Folge nicht siehst, auf YouTube zum Beispiel. Ich habe hier zwei so kleine Püppchen in der Hand. Die sehen aus wie so Püppchen von einem Mensch ärgere dich nicht Spiel. Sind eigentlich Stempel, ist für unseren Zweck aber hier komplett irrelevant. Sehen aus wie kleine Mensch ärgere dich nicht Püppchen. Und die repräsentieren ein heteronormatives Elternpaar. Stern heißt Stern, weil er einen kleinen Stern hier auf dem Bauch hat. Und Stern repräsentiert ihn, den Vater, in der Elternschaft. Und Washi heißt Washi, weil sie einen Streifen Washi-Tape um den Bauch geklebt hat. Washi repräsentiert sie, die Mutter. So. Und Washi und Stern haben eine Konfliktsituation. Wie gesagt, vielleicht ist sie genau so schon mal bei dir passiert. Ich bin mir aber sicher, du kannst damit relaten auf irgendeine Art und Weise. Washi und Stern haben folgende Situation. Ihr Kind ist krank, bedeutet, muss ich dir nicht erzählen, noch mal mehr Begleitung, Betreuung. Das Kind ist vielleicht nölig gewesen tagsüber. Stern ist bei seiner Erwerbsarbeit gewesen und normalerweise kommt er immer um 6 Uhr abends nach Hause. Heute kommt er um 20 nach 6 nach Hause. Was Washi jetzt macht, sie sieht, dass Stern nach Hause kommt und sagt nicht Hallo oder so, sondern sagt, warum kommst du heute so spät? Du weißt doch, dass das Kind krank ist. Du hast mich hier total hängen gelassen. Du weißt nicht, wie anstrengend mein Tag war. Es war super ätzend. Ich habe hier nur Genöle gehabt. Und dann kommst du an so einem Tag wie heute auch noch einfach mal 20 Minuten später als sonst. Du lässt mich echt hängen. Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Das ist echt scheiße, was hier abläuft. So. Daraufhin sagt Stern, ich war arbeiten. Ich bin derjenige, der hier dafür sorgt, dass das Geld nach Hause kommt. Ich habe Verantwortung bei meiner Erwerbsarbeit. Glaubst du, ich kann da einfach den Stift fallen lassen, wenn mir danach ist? Da verlassen sich Leute auf mich. Das ist wirklich wichtig, dass ich da meiner Verantwortung auch gerecht werde. Außerdem glaube ich, dass du hier einfach gerade total gefrustet bist. Vielleicht kriegst du auch noch deine Tage oder so. Das ist echt hier super nervig. Ich komme nach Hause, ich hatte auch einen anstrengenden Tag. Das Erste, was ich mir anhören muss, ist Gemecker von dir, obwohl ich auch müde bin und hier erschöpft nach Hause komme. Außerdem glaube ich, dass ich es dir hier sowieso nicht recht machen kann. Und ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht. Du gehst gerade nicht erwerbsarbeiten, du bist den ganzen Tag hier zu Hause und kannst dir hier ein schönes Leben machen, während ich hier gucke, dass ich unser Geld verdiene. Und dann komme ich nach Hause und lädst du auch noch deinen ganzen Frust hier bei mir ab. Das ist echt nicht in Ordnung. Unterste Schublade. Wir hätten hier einen schönen Abend noch haben können zusammen. Du hast es mal wieder hier vermasselt. Herzlichen Dank. So. Daraufhin ist Washi total geknickt, frustriert, total fertig, fängt an zu weinen, zieht sich zurück und so endet erstmal der Konflikt oder endet nicht wirklich, aber die Unterhaltung endet. So. Vielleicht hast du das in einer geringeren Intensität so schon mal erlebt. Vielleicht, hast du es genau vielleicht auch mit diesem Wortlaut schon mal erlebt. Ich begleite nicht erst seit gestern Paare. Das sind alles Wortlaute, die ich tatsächlich so schon mal gehört habe. Das ist jetzt ein Beispiel, was ich mir ausgedacht habe. Die Formulierungen und so, die sind aber bekannt. Also die habe ich schon mal auch gehört in tatsächlichen Beispielen. Von daher kann es sein, dass du da sehr gut mit relaten kannst. So, was wir jetzt machen ist, wir gucken uns mal genauer an, was hier jetzt gerade passiert ist. Also weg von diesem tatsächlichen, was ist gesagt worden, gucken wir mal darunter, was ist denn der Grund dafür, dass das gesagt wurde, was gesagt wurde, was ist der Grund dafür, dass sich Washi und Stern so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Und wir fangen bei Washi an. Washi, sie, die Mutter, wir schauen einmal darauf, wie sie sich vermutlich gefühlt hat, was Gedanken waren, was ihre Motive waren. Und ich mache diese Übung ganz kurz am Rande. Ich mache diese Übung tatsächlich immer wieder auch mit meinen Klientinnen. Und auch immer anonymisiert. Und was wir dann immer machen, ist, wir spekulieren erstmal darüber. Das ist jetzt ein Beispiel, was ich mir ausgedacht habe. Deshalb kann ich mir auch ausdenken oder definieren, was Gedanken und Gefühle und Motive von Washi sind. Wir machen das sonst, oder ich mache das sonst mit KlientInnen in einer Gruppe, auch oft mit oder immer mit tatsächlichen Fällen aus der Gruppe, dann aber eben anonymisiert mit Washi und Stern. Jetzt hier bei diesem Beispiel habe ich es selber definiert, weil ich mir das Beispiel ausgedacht habe. Genau. Also, wie wird Washi sich gefühlt haben? Vielleicht kannst du auch einmal kurz da reingehen und dir die Situation nochmal vorstellen. Ganzen Tag zu Hause mit einem kranken Kind, was vielleicht sehr nölig war, mit Sicherheit auch überfordernd, wenig bis gar keine Zeit für sich. In der Zeit, in der das Kind vielleicht mal irgendwie geschlafen hat, vielleicht hat es sich auch gar nicht ablegen lassen, vielleicht war es die ganze Zeit auf ihr, also auch eine Form von einem Gefühl des Overtouched-Sein, kommt jetzt abends Stern nach Hause und zwar 20 Minuten später als sonst. Du kannst vielleicht da mal reinspüren und auch schon dieses Gefühl, vielleicht mit Sicherheit hast du schon in irgendeiner Form auch selber erlebt, dieses Gefühl von, es ist einfach wahnsinnig überfordernd, es schränkt mich krass ein in meiner Freiheit. Freiheit ist eigentlich fast schon ein Fremdwort im Moment. Ich habe mich den ganzen Tag gekümmert. Wenn ich Glück hatte, konnte ich mal zur Toilette gehen und meine Blase entleeren. Aber auch nur dann, wenn es mal wirklich ganz kurz möglich war und das Kind sich ablegen ließ. Davor war es eigentlich schon 2 Stunden lang nötig, es ging aber nicht so. Keinen Kaffee habe ich warm getrunken, ich habe nicht vernünftig gegessen, geschweige denn habe ich irgendetwas für mich machen können. Ich war quasi an dieses Kind gefesselt, so fühlt sich das für Washi an. Und dann kommt Stern nach Hause später als sonst. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er heute früher nach Hause kommt, denkt sich Washi. Und mir vielleicht schon etwas früher das Kind abnimmt, weil es so wahnsinnig anstrengend ist. Und er müsste das doch eigentlich wissen, weil es ist ja unser gemeinsames Kind. Und er wusste, dass das Kind krank ist und kommt jetzt auch einfach mal 20 Minuten später als sonst. Ich bin echt, fühle mich so hilflos, so überfordert. Ich kann nicht mehr. Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. So. Und dann, wenn ich das anspreche und das sage, werde ich auch noch gerügt wie ein kleines Kind. Ich bin ja wohl objektiv und ganz offensichtlich im Recht. So. Was noch für Gedanken bei Washi hochkommen, ist, gerade nachdem Stern dann in seine Gegenreaktion, in seine Gegenwehr gekommen ist und gesagt hat, so, ich kann es dir eh nicht recht machen, du bist doch den ganzen Tag zu Hause, gehst nicht erwerbsarbeiten, das ist, also, und jetzt kommst du hier auch noch an und machst mich an, so, was ist los mit dir? Dass das ein wahnsinnig unangenehmes und auch bedrohliches Gefühl für Washi ist. Denn sie hat extremen Leidensdruck. Es ist wahnsinnig überfordernd für sie gewesen. Sie ist eigentlich am Ende ihrer Kräfte. Und wenn sie es anspricht, dann kriegt sie auch noch die Klatsche. So, sie fühlt sich wie so ein kleines Kind, was in emotionaler Not ist, das äußert und dann noch irgendwie verbal eine gewatscht bekommt. So, du stellst dich an, hast du sie noch alle? Das ist wirklich kein Grund, hier Theater zu machen. So, in der Art und Weise. Und das Schlimme an Washis Situation oder an Washis Gedanken und Gefühlen ist, ich habe extremen Leidensdruck und ich kann es nicht ändern. Weil wenn ich es anspreche, dann gerät Stern sofort in Rage. Und das ist auch bedrohlich für mich. Wenn ich in so einen Konflikt komme, denkt sich Washi, und vielleicht angebrüllt werde oder zumindest so verbal niedergemacht werde, das ist auch bedrohlich für mich. Das heißt, ich bin dieser Situation ausgeliefert. Ich muss das aushalten. Und ziemlich sicher kommt bei Washi auch noch so eine zweifelnde Stimme hoch, die sowas sagt wie, oder hat er vielleicht doch recht? Hat er vielleicht recht? Stelle ich mich vielleicht wirklich an? Andere Mütter schaffen das doch auch. So eine kleine Stimme, die da im Kopf einem manchmal ein bisschen Quatsch erzählen möchte. Und diese Stimme wird ja total bestärkt durch Sterns Reaktion. Du hast echt keinen Grund, dich zu beschweren. Guck mal an, wie es anderen Müttern geht. Guck mal an, wie es anderen Menschen geht. Du hast wirklich keinen Grund, dich zu beklagen. Du hast doch alles, was du willst. Du bist doch hier top versorgt. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Kann man es dir irgendwann auch mal recht machen? So, sowas sagt ja dann so eine zweifelnde Stimme, die dann bestärkt wird eben von Stern oder von Sterns Reaktion. Ganz sicher fühlt sie sich wie ein kleines Kind, hilflos, ausgeliefert, so dass sie diese Situation ertragen muss. Sie kann es nicht ändern, denn wenn sie versucht, es zu ändern, kriegt sie erst recht die Klatsche. Also ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Alles in ihr will sich schützen, sie geht in den Rückzug. So, jetzt in diesem Beispiel, die Situation kann auch anders aussehen oder kann bei dir anders aussehen. Es kann auch sein, dass du dann erst recht in den Konflikt gehst und vielleicht dann Sachen sagst, die du nachher bereust oder selber laut wirst, in den Angriff gehst. Da haben wir unterschiedliche Konfliktstile. Bei Washi ist es jetzt so. Jedenfalls fühlt sie sich wie ein kleines Kind und sie fühlt sich auch ganz sicher in diesem Moment nicht verbunden zu Stern. Garantiert nicht. Sie fühlt sich alleine, allein gelassen und auch hilflos, so tatsächlich alleine. Ich muss das hier alleine schaffen. Das ist das, was bei Washi vermutlich gerade abgeht. Vielleicht kannst du dich da sehr gut reinfühlen. So. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir auch auf das gucken, was bei Stern abgeht. Und das machen wir jetzt als nächstes. Bei Stern ist es so, er hat ja in diesem Beispiel jetzt reagiert, ne, ist in so eine Schimpftirade gefallen, ist vielleicht auch ein bisschen laut geworden, ist so in so eine Abwehrreaktion gekommen. Und an erster Stelle darfst du hier mal wissen und verstehen, in so eine Abwehrreaktion zu kommen oder in so eine Reaktion, in der wir wirklich erregt und in Rage sind, lauter werden, anfangen zu schimpfen, auch uns so anspannen und so. Das kostet unseren Körper und unseren Verstand sehr viel Energie. Das ist anstrengend. So. Wir Menschen, wir sind eigentlich sehr ressourcenschonend unterwegs. Wenn wir uns nicht unbedingt anstrengen müssen, dann machen wir das auch nicht. Dann fahren wir eher runter. Wir strengen uns an, wenn für uns was auf dem Spiel steht. So, das heißt, wenn du selber oder deine Partnerperson in Rage geraten oder du gerätst, dann steht was für dich auf dem Spiel. Dann hast du entweder das Bedürfnis, dich zu verteidigen oder dich zu schützen. Sonst machen wir das eigentlich nicht, weil das so viel Energie kostet. Und wann machen wir das? Oder was könnte da für Stern auf dem Spiel stehen? Das können wir uns jetzt mal genauer angucken. Es könnte zum Beispiel, oder es ist ziemlich wahrscheinlich, dass für Stern, oder sagen wir so, eigentlich ist es eine lupenreine Angstreaktion. Gerade wenn wir dann so laut werden. Und eine Angstreaktion kann zum Beispiel darauf basieren, dass sich Stern in seinem Selbstwert angegriffen fühlt. Jetzt ist es in unserem System so, dass in unserer Leistungsgesellschaft, dass wir vor allem oder dass wir ja unseren Selbstwert ganz oft an unsere Erwerbsarbeit knüpfen. Vor allem bei Männern ist das so. Bei Männern ist das ganz stark ausgeprägt. Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber also bei ganz vielen Männern ist das so, dass im Kopf so dieser Glaubenssatz ist, wenn ich mich nur genug anstrenge und genug kämpfe in meiner Erwerbsarbeit, dann bin ich gut genug. Dann bin ich viel wert. So. Und dieser Hustle-Gedanke, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich nur genug arbeite, wenn ich genug Überstunden kloppe, wenn ich mich da wirklich genug reinhänge, dann bin ich viel wert. Und dann kommt jemand und sagt, das, was du gemacht hast, das war nicht gut genug. Das reichte nicht. Du wärst mal besser 20 Minuten früher nach Hause gekommen. Dann hört Stern das So wie, das reichte nicht. Du hast dich nicht genug angestrengt. So, hättest dich mal besser ein bisschen mehr angestrengt. So, dann hättest du jetzt gerade auch nicht das Problem. Also, du siehst vielleicht oder du hörst vielleicht, worauf ich hinaus will. Es fühlt sich wahnsinnig bedrohlich an für den eigenen Selbstwert. So, ich tue schon alles und ich hustle mir hier den Allerwertesten ab. Und dann kommt meine Partnerin, die ich liebe, zu der ich viel Vertrauen habe eigentlich, zu der ich eigentlich viel Verbindung habe, mit der ich ein gemeinsames Kind habe und sagt mir, das, was du gemacht hast, reicht nicht. Es war nicht gut genug. Es kann einen wahnsinnigen Knacks für den Selbstwert bedeuten, für Stern. Und das kann wiederum erklären, warum er in diese krasse Reaktion geht. Und dann schimpft, ich kann es dir nicht recht machen und du hockst doch, also in den Angriff auch geht, ne? Du hockst doch hier den ganzen Tag und kannst dein Leben chillen, während ich arbeiten gehen muss. So, warum beschwerst du dich ein? Bist du irgendwann auch mal zufrieden? So, das ist ja so ein, das ist ja so ein Gegenangriff, um sich selber wieder so ein bisschen zu erhöhen, um den eigenen Selbstwert wieder zu erhöhen, um wieder zu kämpfen und doch, das, was ich mache, reicht wohl. Das ist wohl gut genug. So, das erklärt eben, erklärt dieses krasse Verhalten, diese krasse Reaktion. Und ziemlich sicher fühlt er sich auch wie ein kleines Kind. So, ein kleines Kind, was vielleicht getadelt wird, fürs zu spät kommen. Eintrag ins Klassenbuch Stern, bist 20 Minuten zu spät gekommen, du, sollte nicht nochmal passieren. Also, dieses Gefühl von, oh, hier, kleines Kind und ich kriege hier eine Rüge und werde getadelt dafür, dass ich zu spät komme, obwohl ich mich doch so angestrengt habe, obwohl ich doch so gehasselt habe auch, wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Plus, was auch sein kann, das sage ich dir an der Stelle, kannst du mal mitnehmen für dich und überlegen, ob du das auch irgendwo schon mal erlebt hast oder vielleicht auch selber fühlst. Wahrscheinlich kommen da auch ein Stück weit Schuldgefühle hoch bei Stern, weil er tatsächlich 20 Minuten später gekommen ist und weil er das schon so ein bisschen auch im Blick hatte, dass das generell bei Washi nicht so gut ankommt, wenn er zu spät kommt. Wahrscheinlich hatten sie die Diskussion schon ein paar Mal. Und er das so ein bisschen auch erahnt hat. Und was ganz oft passiert, wenn wir Schuldgefühle haben, wie gesagt, das kannst du jetzt mal mitnehmen für dich und gucken, auf welche anderen Bereiche du das übertragen kannst oder vielleicht auf welche anderen Verhaltensweisen von Menschen, die du schon erlebt hast. Schuld und Scham sind zwei extrem unangenehme Gefühle. Es fühlt sich sehr, sehr unangenehm an für uns. Und manche Menschen können dieses Gefühl von ich habe Schuld so schwer ertragen, dass ein Schutzmechanismus des Körpers greift und dieser Schutzmechanismus ist Wut. Sie werden wütend, gehen in den Gegenangriff. Einfach um mit diesem Gefühl von Schuld umzugehen, umgehen zu können, um das besser ertragen zu können. Es ist viel leichter zu ertragen, wütend auf jemand anderen zu sein, jemand anderem wieder die Schuld in die Schuhe zu schieben, als selber dieses Gefühl von Schuld zu ertragen. Deshalb machen das einige Leute so als Reaktion von Schuld oder wenn sie mit dieser Schuld umgehen wollen. So, kann sehr gut sein, dass das bei Stern jetzt eben auch ein Thema war. So, das als groben Einblick oder als grobe Idee darüber, einmal, was unter so einem Konflikt eben alles stecken kann. Und du darfst dir mitnehmen in so einem Konflikt, egal wie der sich jetzt ausprägt, ob ihr euch vielleicht beide zurückzieht und eine Woche lang nicht mehr miteinander sprecht oder ob es krass knallt und ihr euch beide anschreit und Türen knallen und Kochlöffel durch die Gegend fliegen oder Klamotten aus dem Fenster geschmissen werden. Es ist egal, wie der Streit sich äußert. Es steckt immer mehr darunter als das, worüber ihr vermeintlich tatsächlich redet. Es geht nicht nur wirklich um die 20 Minuten. Da steckt deutlich mehr darunter. Und das ist in jedem Konflikt so. Und gerade eben in einer Beziehungsdynamik, da steckt so viel mehr noch darunter. Und zwar stecken da nicht nur Sachen drunter, die ihr zusammen in eurer vergangenen Beziehung erlebt habt, sondern da stecken eure gesamten vergangenen Prägungen drunter, die in so einer Situation eben mitwirken und sich dann oberflächlich in so einem Konfliktthema zeigen. Und dann kommen da manchmal Sachen raus oder wir werden dann manchmal gesteuert von Dingen oder von Verletzungen auch, die ursprünglich gar nichts mit der Situation, die ihr euch gerade anguckt, zu tun haben. So, das ist super wichtig zu verstehen. In so Konflikten sprechen zudem oder in dem Moment zwei verletzte Menschen miteinander. Da sprechen nicht zwei reife, unverletzte Erwachsene miteinander. Da sprechen zwei verletzte Kinder miteinander. Und das ist super, super wichtig zu verstehen. Denn wenn du das verstehst, einer von euch beiden, im besten Fall beide, aber einer von euch beiden hat schon einen enormen Hebel. Einer von euch beiden muss ein Stück weit aussteigen und es muss nicht in der Situation selber sein. In der Situation selber haben wir einen eingeschränkten Zugang zu unserem rationalen Denken, weil wir eben so uns so bedroht fühlen. Aber einer von euch beiden sollte verstehen, was in dem Konflikt wirklich abgeht, was da drunter abgeht. Und dann kann man nämlich sagen, beispielsweise gucken wir uns jetzt mal an, oder nehmen wir mal an, Washi steigt aus und versucht wirklich zu verstehen, was bei ihr selber abgeht, welche Verletzungen darunter stecken und sich auch anguckt, was bei Stern darunter steckt. Wenn sie das versteht oder was Stern angeht, zumindest eine Ahnung hat, eine Arbeitshypothese, dann kann sie nämlich sagen, okay, alles klar, ich verstehe dich. Ich sehe, dass du dich auch abgestrampelt hast. Ich sehe das, dass das für dich auch eine unangenehme Situation ist. Und Folgendes passiert bei mir. Ich fühle mich total hilflos und ohnmächtig. Ich fühle mich, als würde mich jemand mit dem Rücken zur Wand drängen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht atmen und ich muss die Situation aushalten, weil ich es nicht ändern kann. So. Dann darf das beides nebeneinander stehen, weil das Ding ist, wenn wir verstehen, was unter der Oberfläche passiert. Das Schöne ist, das, was unter der Oberfläche passiert, das ist beides valide. Da kann man gar nicht kategorisieren in, das ist richtig, das ist falsch. Du kannst nicht sagen, diese Verletzung ist aber richtig und diese ist falsch. Die Verletzungen sind einfach da. Genauso wie die Gefühle, die damit einhergehen. Die sind da. Die sind nicht richtig oder falsch. Die muss man sich nicht erarbeiten. Es gibt keinen Schmerz- oder Traumakatalog. Oh, wenn du dieses Trauma erlebt hast, dann darfst du dieses Gefühl fühlen. Nee, gibt es nicht. Das erlebt auch jeder anders. So, wenn da eine Verletzung ist, die Schmerz mit sich bringt, dann brauchen wir nicht darüber zu reden, ist das richtig oder falsch, es ist einfach da. Wir reden dann auch nicht von Schuld oder nicht Schuld. Wir gucken uns das nur nebeneinander an und es darf nebeneinander stehen. Es konkurriert nicht miteinander. Wenn wir auf der oberen Ebene bleiben, war es richtig, dass Stern 20 Minuten zu spät gekommen ist? War es richtig, dass Washi das so angesprochen hat? Dann sind wir auf einer Ebene, wo es darum geht, Recht zu bekommen und zu gucken oder den Schuldigen oder die Schuldige zu identifizieren. Es ist aber ein Teufelskreis in der Regel. Da kommst du nicht weiter. Das, was du dir angucken darfst, ist das, was darunter passiert. So, und das ist beides valide. Und wenn einer von beiden verstanden hat, was darunter abgeht, dass da Verletzungen sprechen oder Verletzungen wirken, dann kann man viel genauer steuern und viel besser sich selber führen und auch vorübergehend die Partnerschaft führen. Das Herz wieder öffnen für die Partnerperson. So, okay, ich sehe dich. Ich verstehe, warum du so gehandelt hast. Und hier eine Sache, die ich ganz, ganz ausdrücklich sagen möchte. Das bedeutet nicht, dass nur wenn ich was verstehe, dass ich dann auf einmal jedes Verhalten gut finden muss. No, no, no. Das bedeutet das nicht. Es gilt der Satz von Karin Kuschig und ich liebe den und ich bringe den immer wieder, weil der so potent ist. Du kannst sagen, ich verstehe das und es gefällt mir nicht. Aber wenn du nicht verstehst, dann kannst du auch nicht führen, dann kannst du auch nicht navigieren, dann weißt du gar nicht, wo du bei deiner Partnerperson ansetzen kannst, dann weißt du auch nicht, wie du die Verbindung wieder so stärken kannst, dass ihr wieder als Team agieren könnt. So, es ist super, super wichtig zu verstehen. Versuche zuerst zu verstehen, bevor du verstanden werden willst. Und beim Verstehen zuerst dich selber verstehen. Was sind deine Verletzungen? Was ist bei dir darunter? Und dann, was ist bei deiner Partnerperson der Fall? Versuche zuerst zu verstehen, bevor du verstanden werden willst. Erst wenn du diesen Verstehen-Part wirklich gründlich eruiert hast, kannst du bewirken, dass auch du verstanden wirst. Anders geht es eigentlich nicht. Genau. Und dann kannst du irgendwann nämlich auch sowas sagen wie, ich verstehe das total. Und weißt du, ich will einfach eine gute Partnerschaft mit dir führen. Ich liebe dich. Wir sind doch nicht ohne Grund zusammen. Ich will eine gute Partnerschaft. Ich will eine erfüllte Zeit mit dir haben. Und ich will ein geiles Elternteam mit dir sein. Ich will, dass wir hier zusammen wirklich in Verbindung dieses wunderbare Wesen großziehen und diesem Wesen im besten Fall auch noch wirklich viel Befähigung mitgeben. Zum Beispiel darin, wie man streitet, beziehungsweise noch tiefer gedacht, wie man mit emotionaler Not umgeht. Und dass die emotionale Not immer valide ist. Emotionale Not ist immer valide. Und ich arbeite deshalb auch oder ich kooperiere viel auch mit anderen Coaches, Mentoren oder Creatoren zusammen, die sich auf das Thema bedürfnisorientierte Begleitung bei Kindern spezialisiert haben. Daniela Klich zum Beispiel, Hanna Blankenberg. Weil das alles zusammenhängt. So wie wir heute in der Partnerschaft agieren, oder das hat seinen Ursprung in unserer Kindheit, zumindest zum sehr, sehr großen Teil mit, wie wir heute agieren. Und die nachfolgende Generation einfach so zu befähigen, dass sie ihre eigenen Emotionen nicht immer nur wegdrücken muss und aushalten muss, weil das fällt einem irgendwann auf die Füße. Und da wirklich zu befähigen, ernst zu nehmen, zu begleiten, das ist Zukunftsarbeit, zu der du übrigens auch beitragen kannst, indem du dich mit dir selber und deinen emotionalen Verletzungen und deinen Emotionen beschäftigst und eben auch dein Kind befähigst und es siehst in seinen Emotionen und es eben auch wirklich ihm emotionalen Halt geben kannst. Das ist Zukunftsarbeit, die wir hier machen. Das ist die Arbeit von CyclebreakerInnen. So. Und das ist nicht immer leicht und das bringt auch Schmerz mit sich, aber das ist Wachstumsschmerz. So, das lohnt sich, dafür loszugehen. Genau. Wenn du hier in der Folge schon für dich einiges mitnehmen konntest, ist das super. Wenn dich dein Interesse weckt, dann kann ich dir sagen, diese eine Übung, die ich jetzt heute so ein bisschen grob angeteasert habe mit einem ausgedachten Beispiel, die mache ich unter anderem auch jedes Mal in meinem Gruppenprogramm Be the Change. Das ist mein Gruppenprogramm für Mütter, die ihre Partnerschaft oder ihre Beziehung in eine erfüllte und faire Elternschaft steuern wollen. Da geht es auch ganz viel darum, die eigene Selbstwirksamkeit wieder zu entdecken, die eigene Gestaltungskraft auch wiederzufinden und zu stärken. Dieses Programm geht über mehrere Wochen. Es startet jetzt wieder im November 2024. Im Oktober kannst du dich auf einen der limitierten Plätze bewerben. Es wird 25 Plätze geben. Und da ist diese Übung, die wir jetzt heute gemacht haben, ist ein kleiner Teil davon. Wir gehen sehr tief. Es hat sehr viel Tiefgang. Da steckt sehr, sehr viel Veränderung drin. Nicht nur für deine Partnerschaft, sondern auch für dich. Für deine Selbstwirksamkeit, für deine emotionale Reife, überhaupt erstmal zu verstehen, was emotional in dir abgeht. Ganz oft haben wir nur ein ganz, ganz eingeschränktes Verständnis davon, was in uns emotional abgeht. Und es reicht für sowas wie, ich bin dann wütend. ja, ich bin wütend. Das ist ein Wut ist ein, übrigens ein tolles Gefühl, aber ist relativ weit oberflächlich. So, ich bin wütend. Da kommen wir relativ schnell dran. Das, was da drunter steckt, das ist das, was wir verstehen dürfen, um wirklich führen zu können. Der nächste Start von Be the Change ist im November 2024, wie gesagt. Und du kannst dich jetzt, wenn du möchtest, auf die Warteliste setzen lassen. Ich stelle den Link dazu hier in die Shownotes. Du kannst es aber auch direkt über meine Seite finden, elufalkenberg.com, alles zusammengeschrieben, elu mit UU, und dann /be-the-change. Und da bei den Buttons, die führen dich zur Warteliste, da kannst du dich auch draufsetzen lassen. Es sind bisher über 60 Teilnehmerinnen schon durch Be the Change gegangen. Be the Change läuft jetzt zum 5. Mal durch. Es wird einige richtig krasse Updates geben, weil ich in der Zwischenzeit einfach super viel Erfahrung gesammelt habe, mich in einigen Bereichen extrem fortgebildet habe, zum Beispiel im Bereich somatische Arbeit. Also es sind viel mehr Elemente auch drin, wie du körperorientiert auch dich selber regulieren kannst, ne? Wie du dein Nervensystem wahrnimmst, wo du auf deiner Stresskurve stehst, wie du dich regulieren kannst. Also es ist ein sehr, sehr umfassendes, tiefgehendes Programm, was wirklich life-changing ist. Wenn du da mehr zu hören möchtest, es gibt eine Folge, in der vergangene Teilnehmerinnen sprechen. Die haben mir da Sprachnachrichten geschickt, ohne Aufforderung. Also sie haben mir die zwischendurch geschickt. Und mit ihrer Erlaubnis durfte ich die auch veröffentlichen in einem Podcast. Darfst mal schauen, das ist eine der vergangenen Folgen, irgendwie 3-4 Folgen her oder so. Kannst du mal schauen, in meinem Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Gibt's nicht als Video, sondern nur als Audio bei Spotify oder iTunes. Genau, und wenn du gerne wissen möchtest, warum ich die Frauen, also die Mütter anspreche und nicht die Männer, fragst du dich vielleicht auch, dann darfst du auch gerne mal dir die Folge anhören. Ich verlinke die auch in den Shownotes. Warum es die Mütter sein werden, die da eine große Veränderung schaffen. Es hat nämlich einen Grund. Genau, da gehe ich jetzt aber nicht tiefer ein. Wie gesagt, das ist eine ganze Podcast-Folge. Ist aber auch sehr, sehr interessant. Kannst du dir gut mal anhören. Und genau, wenn du Rückfragen hast, dann melde dich gerne auf Instagram. Schick mir da gerne eine Direktnachricht @elu_falkenberg. Falls du mir noch nicht folgst, herzliche Einladung, mir zu folgen. Genau, und ich freue mich, wenn wir in Kontakt kommen. Bis dahin alles Gute, deine Elu. Thank you.